DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk und seinem neuen Soundmaschinen.
Soundmaschinen, ja. Wir haben unsere Technik für den DocPod jetzt ein bisschen umgestellt und können jetzt praktisch das, was wir hier im Studio machen, direkt auch live machen. Das heißt, für den nächsten DocPod live wird mega.
Was war denn beim letzten DocPod los? Da waren so, war ja Psychiatrie, aber ich habe Sachen gehört, die.
Ja, das war
das. Halluzination? Was war das?
Ja, ich habe hier so ein Soundpad, weil ich zeig dir das mal. Da kann ich hier, warte, mal gucken, was man hier immer. Mega cool, oder? Oder hier lachen oder klatschen. War vielleicht ein bisschen too much, du fandst das nicht so gut, ne?
Ja, du hast vor allem hast du, glaube ich, meinen Gag damit.
Ja, mit dem hier,
ich sag mal ein YouTube-Wort zerstört.
Ja, warte, nochmal. Ja. Mega. Okay, war vielleicht ein bisschen too much. Wir haben es gestern schon auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite der DocPod, wer uns da noch nicht folgt, unbedingt folgen, weil wir nämlich da diese Seite in Zukunft mehr nutzen werden. Es gibt bald ein DocPod-Spezial über die Schilddrüse. Wie genau und wann genau das gesendet wird, das wird also nicht im normalen DocPod-Modus gesendet, sondern das werden wir extra senden. Wie und wann genau, das ist noch nicht so ganz klar, aber dazu oder für dieses DocPod-Spezial braucht man dann, oder es macht Sinn, uns dann auf Instagram zu folgen, weil da viele Bilder und Interaktionen praktisch in Instagram reingestellt werden. Und ja,
wow.
Mega. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben gestern ein Foto gepostet und angekündigt, dass wir uns heute darüber unterhalten werden, wie die Welt der Medizin bzw. der Umgang in der Medizin, wie das früher war und wie das vielleicht heute ist und was sich da geändert hat.
Ja. Hat sich viel geändert, oder?
Kann man so sagen. Was kannst du uns so zu deiner Assistenzarztzeit, vielleicht auch zu deiner Studienzeit erzählen, Pablo? Wie war das damals? Wie sind die Leute miteinander umgegangen?
Naja, damals. Damals im frühen 19. Jahrhundert.
Im frühen Mittelalter.
Da waren ja nicht mal Frauen zugelassen. Da durften ja nicht mal Frauen Medizin studieren. Das hat sich schon mal geändert.
Warte mal, so alt bist du doch noch gar nicht.
Wo starten wir denn? 1970, 80?
Naja,
90?
Genau, Spaß beiseite. Vielleicht fangen wir mal damit an, als ich anfing zu arbeiten, haben das die, ich sage jetzt mal älteren Kollegen, das waren die damals so alt waren wie ich jetzt, haben das noch erzählt. Da war richtig, im Gegensatz zu jetzt, wo wir uns ja im Grunde genommen den Job mehr oder weniger aussuchen können, war da richtig Ärzteüberschuss, ne?
Ja, da war Stau. Meine Lehrer an der Schule haben gesagt, studiere nicht Medizin, weil es gibt zu viele Ärzte.
Und man musste dann diese praktisches Jahr und PJ, die ja damals noch, also Arzt im Praktikum und PJ war damals noch separat. Das heißt, es waren zwei Jahre, musste man völlig unbezahlt oder unterbezahlt irgendwo arbeiten, zum Teil mit 36 und 48 Stunden Schichten. Das ist natürlich heute undenkbar, ne?
Da gab es kein Arbeitszeitgesetz dafür oder Regelung, gar nichts.
Da kann man schon recht dankbar sein, aber was natürlich damals wirklich krass war, und da erinnere ich mich noch an eine Episode aus meiner Zivi-Zeit, wie ein Chefarzt war das damals, oder Oberarzt, das weiß ich nicht, weil mir das damals nicht so geläufig war, diese Hierarchie. Ich finde es auch immer spannend, weil ich immer denke, na, wenn es einen Oberarzt gibt, dann müssen die anderen ja Unterärzte sein, ja? Also ich finde allein diese Beschreibung schon durchaus schwierig.
Ja.
Ja, und während meiner Zivi-Zeit war da eben dieser Oberarzt, der mit dem Assistenzarzt, also Grunde genommen dem Unterarzt auf Visite war. Mhm. Und der hat den dann für irgendwas, was ich natürlich damals nicht einordnen konnte.
Lang gemacht.
Aber ich sag's dir, mitten auf dem Gang, das haben alle gesehen, bis zum kleinsten Scheißer, dem Zivi, der ich da war, ja. Und das ist demütigend gewesen. Und das war so eine Erfahrung für mich, wo ich mir gesagt habe: Mensch, dieser Assistenzarzt, das war ein erwachsener Mann, das war damals für mich, ich weiß nicht, wie alt der war, ne? Aber ich war 19 und ja, das war damals für mich 20. ein alter Mann, ja, der war ja, über 30.
Über
also,
oder über 30.
Ja, ja. Wow. Und dann habe ich mir gedacht, da lässt sich ein erwachsener Mann vor dem gesamten Personal so zur Sau machen.
Ja.
Und das sind
Erfahrungen. Nimmt das auch hin, ne?
Hat gar keine Wahl. Und das sind Erfahrungen, die ich im Laufe meiner eigenen Ausbildungszeit und meiner eigenen Erfahrungen auch noch sammeln musste. Das praktisch,
hast du erlebt, ne?
Habe ich erlebt, dass praktisch die Assistenzärzte da flogen im OP schon auch mal Clemens, Skalpelle, weiß ich gar nicht. Aber da wurde ein Verhalten an den Tag gelegt zur damaligen Zeit. Das wäre heute undenkbar. Das würde auf vielen Ebenen heute für Konsequenzen sorgen. Zum einen natürlich auf rein berufsrechtlicher Ebene und natürlich auch auf der anderen Seite würde man sich das nicht gefallen lassen. Du wärst weg und heutzutage sind Ärzte einfach Mangelware, ja.
Ja, so ein bisschen passiert es ja noch. Also ich bin heute noch freundschaftlich mit meiner Sekretärin zusammengerasselt, sage ich mal. Das war sehr nett und wir haben uns schon gegenseitig gefoppt. Also man nimmt sich schon noch mal auf den Arm oder sagt sich mal was bisschen Derbes, aber weit davon entfernt, geföhnt zu werden. Wir haben das geföhnt werden genannt.
Geföhnt werden, ja, gut.
Wenn uns der Chef lang gemacht hat vor allen Leuten.
Ich weiß noch.
Dann haben wir eine neue Frisur bekommen.
Das ist bei dir sicherlich sehr kreativ. Ich weiß noch, die Geschichten, die hausierten oder die in der Klinik praktisch so sich erzählt wurden vom Vorgänger, von meinem ganz, ganz alten Chef. Ne? Das muss wohl ein sehr aristokratischer Typ gewesen sein, der dann tatsächlich auch sich von Assistenzärzten nicht mal hat ansprechen lassen. Ja. Und ganz im Gegensatz dazu, und das finde ich eigentlich eine sehr interessante, ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich noch nicht, aber eine bekannte Freundin von mir, die mit meiner Frau zusammen studiert hat, die arbeitet jetzt in Schweden. Und die hat letztens ein Foto von sich gepostet. Ist ganz lustig, ist eine Krankenschwester, die mit mir zusammen unter meinem ganz alten Chef gearbeitet hat. Also der Weg war so ein bisschen lustig. Wir haben gemeinsam vor vielen Jahren in der Klinik gearbeitet. Dann hat sie gesagt, sie geht jetzt Medizin studieren und dann habe ich sie ein oder zwei Jahre nicht gesehen. Und dann stellte sich raus, dass sie praktisch an derselben Uni studiert hat, wo jetzt meine Frau auch studiert hat. Und dann hat man sich praktisch angefreundet. Und die hat ein Foto von sich gepostet als Ärztin in Schweden mit ihrem Namensschild und da stand ihr Vorname drauf.
Nur der Vorname, ne?
Nur der Vorname. Und so betitelt man sich dort. Die Patienten betiteln den Arzt mit dem Vornamen, die Ärzte die Patienten und die Ärzte sich untereinander bis zum Chefarzt. Wie findest
das
du das?
Das kenne ich auch aus Österreich. Also in Österreich duzt man sich.
Ja, beim Bergdoktor.
Da gar nicht. Schwester, was heißt hier Schwester? Dr. Fendrich und Dr. Gruber, die sitzen sich. Also in echt duzt man sich in Österreich und auch unter Ärzten und Patienten sogar.
Wie findest du das?
Ich finde das relativ befremdlich. Also relativ, weil ich ja auch Patienten in Österreich habe. Mache ich das zum Teil auch. Für die ist das vielleicht normal. Und ich finde, es hat was, ja, was Amerikanisches, sag ich mal, Angelsächsisches. Da gibt es das ja auch so die Kombination.
Ich finde es ein bisschen gezwungen, ne?
Es ist ungewohnt, ja.
Also das ist was mir wirklich auch nicht so gefällt, muss ich sagen.
Aber es geht. Also man ist da, es ist so ein bisschen Umstellung. Man weiß ja, dass man irgendwie in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, beziehungsweise der Patient zu einem. Aber was mich stört, ist eher, sich unter Kollegen zu siezen. Das ist mir eher, also ich bin da eher sofort mit dem Du dabei und es gibt ganz wenige Kollegen, die dann auf dem Sie bestehen, also ganz wenige.
Mega lustig finde ich ja, wenn das dann so ist. Ja. Herr Hagemeyer, kannst du mir mal bitte den Kaffee geben?
Ja, ja. Ja gut, das ist, genau. Das
oder Pablo, dann, können dann Sie mal bitte, ja genau. Ja, ja. Das Sie und das Du ist eine schwierige Geschichte.
Ja.
Und unter Kollegen
ja diese ganze Hierarchie, oder ist das nicht eigentlich vom, also hat das militärischen Ursprung, ne? Also diese
hierarchische, weiß ich nicht sicher, aber ich denke halt schon, dass es Bereiche der Medizin gibt, wo die Hierarchie wichtig ist. Ja, in der Notfallmedizin ist die Hierarchie wichtig. Da ist auf der einen Seite wichtig, das ist ganz spannend, flache Hierarchien zu haben, weil man sich nicht durch Hierarchien irgendwie am Arbeiten behindern darf. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass klar ist, wer das Team führt. Das ist in der Chirurgie nicht anders. Ja, und ich glaube aber, dass man das nicht mit dem anderen miteinander verwechseln darf. Also wenn im OP oder wenn im Rettungswagen ein Patient behandelt wird, da ist klar, Person XY hat die Führung und was der macht, wird gesagt. Und wenn sich jemand nicht dran hält, dann fliegt der da raus aus diesem OP, weil da geht es um das Leben eines Patienten. Aber ob das jetzt im weiteren Umgang miteinander auch so weitergeführt werden sollte oder darf, das halte ich für ziemlich kritisch.
Da sind aber, glaube ich, die Chefärzte heutzutage schon etwas lockerer geworden.
Das glaube ich auch. Ja gut, die Chefärzte heutzutage sind im Endeffekt deine Generation, ne, beginnt jetzt Chefarzt zu sein.
Genau.
Und das sind ja schon Menschen, die mit anderen Vorstellungen und auch mit anderen Gesellschaftsbildern aufgewachsen sind. Da ist das nicht mehr so.
Und das, da kommt es mir halt auch komisch vor, wenn die anfangen einzusitzen und man ist aus demselben Jahrgang und so. Also das ist tatsächlich dann auch wieder ungewöhnlich oder befremdlich.
Aber, ja.
Was ich noch darauf ansprechen will, mir ist das nicht so geläufig in der Psychiatrie, weil da doch die Hierarchien sehr horizontal sind aufgrund der ganzen der komplexen interdisziplinären Teams zwischen Krankenschwester, Pfleger und die Therapeuten, Ergotherapie und so weiter. Aber in der Organmedizin, glaube ich, ist es schon immer noch viel hierarchischer und dann drückt sich natürlich, da geht der Druck von oben nach unten durch und der junge Assistenzarzt kriegt wahrscheinlich potenziert immer noch mehr Druck ab als jetzt vielleicht eine Führungsperson, oder?
Absolut, und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, in welchem Bereich der Medizin du arbeitest. Ne? Bist du jetzt in der Kinder- und Jugendmedizin tätig? Ich glaube, da wird es vermutlich nicht so sein. Oder bist du in der Chirurgie oder in der Gynäkologie? Auch die Gynäkologie ist ja zum Teil ein sehr hierarchisch gegliedertes Fach. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in den Frühbesprechungen früher, vor vielen Jahren, das sind jetzt mittlerweile 9 Jahre her, da habe ich mir erlaubt, einen Kaffee mitzunehmen. Das war undenkbar. Also das wurde mir dann sehr nahegelegt, dass das eine Unverschämtheit ist. Und
was übrigens in England ganz gewöhnlich ist. Also ich war lange in England und dann kannst du in Besprechungen essen, trinken, völlig egal. Hauptsache du bist da und bist auch bei der Sache.
Und das hilft dir auch, wenn ich früh bei einem Kaffee schlürfe, kann ich viel besser denken. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das aber auch geändert. Und jetzt kommt das wirklich Lustige, was ich in der Vorbereitung auf unseren DocPod heute erfahren habe. Derjenige Chefarzt, der damals wirklich ein militärisches Regime gehalten hat, ne, die Bewertungen im Internet, die es damals gab, so auch von den Studenten her, ne, die waren zum Teil so radikal, das darf man gar nicht sagen. Das war wirklich ein straffes Regime. Und dieser Chefarzt, der hat jetzt ein Buch über Ärzte-Patienten-Kommunikation geschrieben. Habe ich das gesehen? Habe ich gedacht, also, das ist ja unglaublich. Das ist ja absolut unglaublich.
Das ist so ein bisschen, vielleicht hat er ja was gelernt. Also wir können ja unterstellen, verhaltenspsychologisch positiv denken.
Der war mit Sicherheit kein schlechter Mensch und der war mit absoluter Sicherheit einer der besten Operateure, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe und sehen werde. Aber der war, also bei dem war Medizin halt kein Teamding, ne? Mhm. Und das ist ja auch eine wichtige Geschichte, die ich lernen musste mit der Zeit. Es ist durchaus so, dass auch jüngere und unverbrauchte Ärzte, die vielleicht frisch von der Uni kommen, mit Ideen und Überlegungen althergebrachte Denkmuster durchbrechen können und das zum Vorteil des Patienten. Man also sagt, okay, wir machen das so, weil wir es schon immer so gemacht haben, und dann kommt jemand und sagt, ja, pass mal auf, aber vielleicht ist das in dem Fall nicht die richtige Herangehensweise. Der mag in 95% der Fälle falsch liegen, weil dann die Erfahrung der älteren Kollegen natürlich doch noch einiges wert ist. Aber die 5%, in denen der vielleicht richtig liegt, das kann für den Patienten wirklich was ausmachen. Ja. Und diese Art und Weise, diese Denkweise, wo man heutzutage einfach sagt, also es werden alle Ideen berücksichtigt. Und wenn die OP-Schwester sagt, es blutet hier, dann fliegt die nicht raus, weil sie sich getraut hat, was zu sagen, sondern dann wird geguckt, wo blutet es. Ne? Und ja, auch der Umgang zwischen Chirurgen und Anästhesisten.
Trauen sich dann mehr Leute ins Gespräch? Also ist das dann etwas lebendiger?
Nun bin ich lange aus der Chirurgie raus. Aber ich denke, das kommt, glaube ich, sehr auf das Team an. Im Rettungsdienst war das für mich immer so, dass ein halbwegs lockeres Gespräch während der Abarbeitung von Routineaufgaben zur allgemeinen Entspannung gesorgt hat. Und ich habe immer gesagt, der Puls der Retter darf nie höher sein als der Puls des Patienten. Und in der Chirurgie, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob zu viel Rumgeschwatze am OP-Tisch nicht am Ende die Konzentration auf das Wesentliche ein bisschen stört. Ja, aber es gibt auch in der Chirurgie, gibt es ja sicherlich so Routine-Aufgaben, wenn du einen Bauch aufmachst zum Beispiel oder zunähst, das dauert einfach eine Weile, da kann man sich sicher über die Aktivitäten des Wochenendes unterhalten, aber ich weiß nicht... Wer die Champions
League gewonnen hat und
so. Oh ja, ich weiß nicht, ob jetzt... Also ich glaube, in der Chirurgie, da geht es ja auch um Hygiene und dass nicht so viele Keime in das OP-Feld gelangen und so weiter. Ob da das viele Gequatsche wirklich so hilft, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja. Wo viel gequatscht wird, ist in der im Institut für Pathologie.
Ja, das ist jetzt
da komisch. Schweigt der Patient ja klassischerweise. Und da wird sich viel unterhalten. Das ist auch immer sehr lebendig und sehr, sehr freudig. Ist immer sehr anregend. Wo wird noch viel gequatscht in Gegenwart
der Psychiatrie.
Patienten? In der Psychiatrie, ja.
Und natürlich in der inneren Medizin, in der Allgemeinmedizin. Und jetzt habe ich das so so abwertend mit dem Quatschen einfach so in den Raum gestellt. Das kam
jetzt
in,
nicht so rüber.
Doch. In der Chirurgie ist es sicherlich zum Teil fehl am Platze, aber in der Allgemeinmedizin zum Beispiel oder in allem, was ambulante Medizin ist, ist es unglaublich wichtig. Gerade die
sprechende Medizin.
Die Patienten kommen ja oft mit Beschwerdebildern zu uns. Und am Ende zeigt sich aber, dass dass sich nicht immer oder manchmal sogar selten eine Diagnose finden lässt. Und gerade wenn wir an solche Dinge denken wie das Reizdarmsyndrom, können wir auch mal was drüber machen, podcastmäßig, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. Oder das Reizmagensyndrom, was oft verwechselt wird mit Gastritis, was keiner war oder was wenige wissen, Gastritis, Magenentzündung, macht keine Magenschmerzen. Ist ganz oft fehlgeleitet. Und all diese Dinge, die
Die kriegt man nur raus durch ein gutes Gespräch. Ne?
Und man heilt sie durch ein gutes Gespräch. Ja? Ja, ja, man kann den Leuten, wenn man den Leuten die Harmlosigkeit der Diagnose erklärt und sagt, okay, die meisten kommen ja, weil sie Angst haben, dass sie Krebs haben oder sowas. Mhm. Und erklärt ihnen, nein, das ist nicht so.
Und nimmt ihnen die Angst. Ne?
Dann hilft das ungemein. Ich habe da heute eine sehr, sehr gute Statistik auch in der Vorbereitung auf unseren Podcast gelesen, die mich fasziniert hat und die eigentlich zeigt, wie viel die universitäre Ausbildung, weil wir sind ja auch beim Umgang miteinander und da gehört Ausbildung dazu, wie viel diese universitäre Ausbildung in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland oder vielleicht in Europa noch lernen muss. Jetzt pass auf. Von 1000 Menschen, die es gibt, ne, gehen 60%, also 600, einmal im Monat wegen irgendwas zu einem Arzt.
Ja.
Davon werden 9 in ein Krankenhaus eingewiesen.
Ja.
Und einer in eine Uniklinik. 0,1%. Ja. Ja. Und das ist das Krankengut, was den Studenten zum Lernen von Erkrankungen zur Verfügung steht.
Ja.
Aber das große Spektrum an Grau, sprich an Beschwerden ohne Diagnose, an funktionellen Beschwerden, an psychosomatischen Beschwerden, auch an Beschwerden, wo wir heutzutage einfach noch keinen Namen dafür haben,
ja,
das sind 99,9%. Und das sieht der Student nicht. Wenn die Ausbildung nicht weich ist und auf Augenhöhe und so weiter und so fort, dann wird der Student per se das auch nicht wirklich lernen. Denn solche Dinge lernst du nur, wenn dir Menschen das erklären. Das lernst du nicht aus dem Buch.
Nee. Ja, aber vielleicht, wenn wir noch ein paar Jahre warten, wird es den Studiengang geben innerhalb der Medizin, also die Fachrichtung narrative Medizin.
Und was ist das?
Die gibt es mittlerweile in Amerika und alles, was gut ist, kommt ja bekanntlich aus Amerika.
Immer.
Und in Harvard, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf heute, in Harvard gibt es einen Lehrstuhl, der für narrative Medizin da ist. Und dort wird genau das vermittelt, was gerade die 99% ausmachen, der meisten Patienten im ambulanten Bereich, nämlich eine gute Beziehung zum Patienten aufbauen und einfach zuhören, aufmerksam, achtsam zuhören, wertschätzend, wenn die ihre Geschichte erzählen. Mehr nicht.
Und das ist natürlich in einem Gesundheitssystem wie dem unseren sehr, sehr schwer möglich, ne?
Ja, weil es nicht bezahlt werden kann, ne?
Uns interessiert natürlich wie immer, was ihr zu der ganzen Sache denkt. Ich denke, das ist ein sehr schwieriges Thema, ein Thema, wo es mehrere Facetten gibt. Insbesondere interessiert uns, wie ihr die ganze Sache mit dem Duzen und dem Siezen und der ganzen Geschichte seht, weil da haben ja auch Pablo und ich unterschiedliche Meinungen und Einstellungen dazu. Und wir sind natürlich daran interessiert, dass ihr unserem YouTube-Kanal folgt, dass ihr uns auf Twitter folgt, dass ihr unserem Instagram-Kanal, unserem Facebook-Kanal folgt, denn da gibt es immer die neuesten Updates. Wir kommunizieren hauptsächlich tatsächlich, wenn es um neue Dinge geht, über den Instagram-Kanal, folgt uns da. Wir machen auch ab und zu mal ein paar nette Hintergrundfotos und uns bleibt dann jetzt im Endeffekt nichts anderes zu sagen als bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.